Liebe Freunde, liebe Geschwister, es gibt eine Weltsicht, die fast alle Menschen auf der Erde teilen. Man nennt sie auch, diese Weltsicht, das spirituelle Weltbild. Das haben fast alle Menschen gemeinsam. Die Religionssoziologie spricht von einer Verdopplung der Wirklichkeit als ihr Kennzeichen. Also, es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Wirklichkeit. Es gibt diese Welt und die jenseitige Welt, für die auch das Wort Himmel oder Transzendenz oder Jenseits oder Nirvana gebraucht wird. Es gibt einerseits die Welt der Menschen, der Tiere und Pflanzen, und dann gibt es die geistige Welt. In der gibt es Engel, Dämonen, Geister, geistige Wesen. Es gibt die Welt der Naturgesetze und es gibt die Welt der geistlichen Kräfte und jenseitigen Mächte. Und dieses Weltbild verbindet alle Religionen und dieses Weltbild drückt aus die spirituelle Grundüberzeugung der Menschheit seit Jahrtausenden. Ja, sicherlich seit dem Beginn der Menschheit. Dem entgegen steht das materialistische Weltbild. Das materialistische Weltbild ist fast so etwas wie eine Ausnahme, weil es erst seit 200 Jahren besteht und weil, so schätzt man es, weil nur 4% der Menschheit diesem Weltbild anhängen, Zahl sinkend. Was macht dieses Weltbild aus? Es reduziert das Sein auf eine Wirklichkeit. Es ist sozusagen, ja, wer Computerspiele spielt, der weiß, da gibt es immer verschiedene Level und dieses Weltbild ist nur ein Level. Das heißt, es ist eigentlich so etwas wie ein einstöckiges Weltbild. Einstöckig, also ein Haus ohne Keller und ohne Dachgeschoss. Also es gibt nur dieses eine Stockwerk, kein Himmel, keine Hölle, kein Jenseits. In diesem Weltbild gibt es auch keine unsterbliche Geistseele, keine den Tod überdauerndes Bewusstsein. Der Mensch ist auch kein spirituelles Wesen in diesem Weltbild, sondern Bewusstsein ist nur eine Funktion der Materie oder wie die Definition lautet, Bewusstsein ist Materie, die sich ihrer selbst bewusst geworden ist. Ein amerikanisches Wissenschaftsmagazin hat es, finde ich, dieses Weltbild sehr schön zusammengefasst. Ganz kurz, no heaven, no hell, just science. Also kein Himmel, keine Hölle, nur Wissenschaft. Die Materie und die Naturgesetze, das ist alles, mehr gibt es nicht. Dieses Weltbild findet auch einen Ausdruck im Volksglauben, der lautet, ich glaube nur, was ich sehe. Dieses Weltbild ist auch das Weltbild des Atheismus. Dieses Weltbild ist weltweit nicht erfolgreich, aber hier in unserer Region hat es viele Menschen geprägt. Und auch bei Christen hat es Zweifel gesät. Heute an diesem Tag, Ewigkeitssonntag, was bedeutet dieses Weltbild? Was bedeutet dieser Glaube? Denn dieses Weltbild ist ein Glaube. Es ist genauso wenig beweisbar wie das spirituelle Weltbild oder wie das christliche Weltbild. Was bedeutet dieses Weltbild? Wenn der Atheismus wahr ist, dann würden alle Menschen im Nichts vergehen. Nichts bliebe. Die Erde wäre ein Massengrab, das sinnlos durch ein sinnloses Universum rast. Und die große Sehnsucht des Lebens kommt in diesem Leben nicht zur Erfüllung. Die große Sehnsucht, Liebe, Gerechtigkeit, Vollendung, nichts findet seine Erfüllung. Liebende wollen für immer zusammen sein. Im Atheismus gibt es keine Gemeinschaft der Liebe für alle Zeit, sondern letztlich nur Trennung und Dunkelheit. Wenn dieses Weltbild wahr ist, das materialistische Weltbild, dann gibt es auch keine letzte große Gerechtigkeit. Die Verbrecher dieser Welt würden triumphieren. Die Maos und Hitlers und Stalins, Pol Pots, Idi Amins, die Terroristen vom 11. September 2001, die Milkes und Himmlers, ach, wie immer sie auch heißen. Und die, die sich für das Gute eingesetzt haben und dafür ihr Leben ließen, wären die größten Verlierer und Dummköpfe der Geschichte. Die Bonhoeffers, die Martin Luther Kings, die Edith Steins. Auch Jesus wäre nicht weiter als ein Träumer und Utopist, der letztlich erbärmlich gescheitert ist. Und wenn dieses Weltbild wahr ist, dann hätten Leid, Sterben, Verlust, Trennung, Schmerz das letzte Wort. Die christliche Antwort auf dieses Weltbild ist Gottes neue Welt. Das ist auch der Predigttext für diesen Sonntag aus Offenbarung 21. Johannes, der Apostel, wegen seines Glaubens verbannt, aus dem Verkehr gezogen, auf einer Insel im Mittelmeer. Dort hat er eine Begegnung mit Jesus Christus, mit dem Auferstandenen. Und der ließ ihn den Himmel sehen. Und das beschreibt er in Offenbarung im Kapitel 21. Ich habe das so eingeteilt in vier Abschnitte. Was sah Johannes? Erstens einen neuen Himmel, eine neue Erde und eine ewige Stadt. Ich lese aus Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Was sah er noch, Johannes? Er sah nicht nur, er hörte auch. Zweitens, Gott in ihrer Mitte. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein und wird ihr Gott sein. Was sah Johannes weiter? Drittens, Gott macht alles gut. Offenbarung 21, Vers 4 folgende. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und viertens sieht Johannes, der Himmel gehört den Überwindern. Die Offenbarung des Johannes ist geschaut in einer Zeit der Christenverfolgung unter Kaiser Domitian. Und Überwinder sind die, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Kaiser, um ihn als Gott zu verehren, sondern die lieber bereit waren, ihr Leben zu lassen, als Jesus Christus zu verraten. Johannes schreibt: Wer überwindet, der wird dies erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Mancher Kritiker wird an dieser Stelle sagen: Ach ja, das ist aber schönes Wunschdenken, aber eben nur Wunschdenken. Aber die christliche Hoffnung ist kein Wunschdenken. Sie hat einen konkreten Grund, der heißt Jesus Christus. Er ist gekommen, damit wir Gottes Freunde werden und für immer Heimat finden bei Gott. Das ist die große christliche Freude und die große christliche Grundüberzeugung. Und mit dieser Grundüberzeugung ist Johannes ja richtig, man könnte schon sagen, brutal konfrontiert worden, als ihn der Auferstandene auf Patmos begegnete und ihn den Himmel offenbarte. Jesus nennt sich das A und O, das heißt, der von Anfang an war, der gekommen ist, um uns zu erlösen, dass wir Gottes Liebe erkennen und in unsere Herzen aufnehmen. Der gekommen ist, damit wir die Trennung überwinden und Gottes Kinder werden für alle Zeit. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben ohne Verfallsdatum. Das ist der Grund unserer Hoffnung und nicht eine diffuse Religiosität. Wer zu Jesus gehört, den ruft er bei seinem Namen. Und der darf zu ihm gehören für alle Zeit und Ewigkeit. Darum versinken wir nicht im Nichts, sondern wir sind erlöst. Und deswegen können wir auch an diesem Tag voller Hoffnung, ja sogar Freude sein. Über die dumpfe Bassmelodie der Trauer und des Todes erklingt heute die liebliche Oberstimme der Hoffnung. Christ ist erstanden. Er lebt. Und er ist uns vorausgegangen, damit wir für immer Heimat finden. Jesus spricht: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Amen.